Ja, ihr seid das Weglaufhaus in Berlin. Magst du das Projekt einmal kurz vorstellen und uns einen kurzen Überblick über eure Dienstleistungen geben?
Also das Weglaufhaus Villa Stöckle ist eine Kriseneinrichtung, und zwar eine antipsychiatrische, die seit 1996 existiert. Und sie ist staatlich finanziert und zeichnet sich dadurch aus, dass wir ohne Diagnosen arbeiten, die Einnahme von Psychopharmaka den BewohnerInnen selbst überlassen ist und zugleich noch sehr starke Aspekte auf Selbstbestimmung, Transparenz, Betroffenenkontrolle und Selbstverwaltung legt. Konkret erstmal, das Weglaufhaus ist eine Kriseneinrichtung, und um da vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen, es ist jetzt erstmal eine Villa im Norden von Berlin, die wurde uns geschenkt von einem Autoren, dessen Sohn sich das Leben genommen hat in der Psychiatrie. Diese Villa hat 2 Stockwerke, ist eher so in der Nähe von der Natur. Wir haben einen großen Garten mit Teich, und wenn du da so reinkommst, gibt es eine Küche, 2 Gemeinschaftsräume mit Computerarbeitsplätzen, unsere 1 von beiden Büros, und dann gibt es im ersten Stock 7 Zimmer, wovon 1 ein Doppelzimmer ist. Dann auf der 2. Etage gibt es nochmal 3 Zimmer, und die 2. Etage ist eine Flint-Etage, also für Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre Transmenschen ein Schutzraum. Und auf der 2. Etage sind 2 der Zimmer Doppelzimmer. Insgesamt können bis zu 13 Menschen im Weglaufhaus wohnen. Und insgesamt sieht das so aus, dass die Aufnahme im Weglaufhaus selbst ist möglich ohne vorherige Abklärung einer Kostenübernahme. Das bedeutet, du kannst im Grunde anrufen bei uns, deine Situation schildern. Und da ist es auch schon wichtig, dass sozusagen die Person sich selbst meldet. Meistens kann das auch noch am gleichen Tag stattfinden, wenn wir einen Termin frei haben. Und dann in diesem Gespräch geht es erstmal sehr ausführlich um die Frage von, in was für einer Situation befindest du dich eigentlich? Was für ähnliche Situationen hast du in der Vergangenheit erlebt? Wie ist für dich Unterstützung eigentlich hilfreich? Was ist nicht hilfreich? Wo möchtest du in der Zukunft wohnen? Aber auch, was ist so ein idealer Zustand für dich und wie kannst du dorthin kommen? Zugleich stellen wir das Konzept vom Weglaufhaus vor, und wenn das alles passt, kann eigentlich dann direkt ein Einzug am gleichen Tag auch erfolgen, wenn ein Platz frei ist. Wir werden staatlich finanziert auf der Grundlage des Leistungstyps Kriseneinrichtung. Das bedeutet aber zum einen, wir müssen nicht mit Diagnosen arbeiten, also die spielen für uns keine Rolle. Abseits auch des Konzepts müssen wir nicht damit abrechnen. Wir haben auch gar keine Fachkräfte, die damit irgendwie die diagnostizieren könnten im Haus. Aber die Menschen müssen obdachlos sein oder von Obdachlosigkeit bedroht und gleichzeitig in einer Situation zu uns kommen, wo sie 24 Stunden rund um die Uhr Unterstützung benötigen, also in einer akuten Situation sein. Und dann, wenn wir sie aufnehmen, gibt es erstmal relativ viel so bürokratischer Wust zu erledigen, also Anträge auszufüllen, einen Bericht über die Situation zu erstellen, und das Ganze geht dann an das entsprechende Amt mit der Meldeadresse, und dort stellen wir dann Antrag auf Kostenübernahme und warten dann so ein bisschen der Dinge 1 bis 2 Wochen, bis dann eine Entscheidung getroffen wird darüber, ob die Kostenübernahme auch übernommen wird. Die erfolgte Kostenübernahme ist dann meistens erstmal für 4 Wochen und wird oftmals nach dem Zeitraum von 4 Wochen nochmals verlängert. Insgesamt sind die Aufenthalte im Weglaufhaus eher kurz, und damit ist so etwas gemeint wie 3 Monate. Aber es kann auch durchaus mal sein, dass Menschen bis zu 1 Jahr oder 2, 3 Jahre im Weglaufhaus wohnen. Üblicherweise aber eher bis zu so 3 Monate. Deshalb steht eigentlich sehr viel im Vordergrund des Aufenthaltes die Abklärung der Lebenssituation. Also dass sozusagen Menschen, die bei uns wohnen, danach auch in der Situation ziehen, die besser ist, als in die sie in das Haus gekommen sind. Das bedeutet zum einen Abklärung zum Beispiel des Einkommens, was ist vielleicht auch mit dem Aufenthaltsstatus, was ist mit der gesetzlichen Betreuung, gibt es irgendwelche Schulden, wie ist zum Beispiel in Kontakt zu FreundInnen, Verwandtschaft, ist da irgendwas gewünscht, dass wir in Kontakt treten, irgendwelche Sachen regeln, aber auch vor allem Dingen, dass Menschen mal zur Ruhe kommen können, auch wieder schauen können, wie ist das so ein Alltag sich zu gestalten in der Hausgemeinschaft, weil eben die Hausgemeinschaft bei uns selbstverwaltet ist und selbstbestimmt. Das bedeutet, sie organisieren selbst alle Sachen rund um den Hausalltag, also Einkaufen, Kochen, Essen und das Putzen. Und wir selber greifen da relativ wenig ein als Teammitglieder. Wir sind zwar 24 Stunden da, begleiten, sind jederzeit ansprechbar, aber es gibt von unserer Seite aus kein Tagesprogramm, was auch beabsichtigt ist, dass Menschen sich erstmal schauen, was brauche ich, was will ich, wie ist das nochmal so in einem Haushalt zu wohnen, wie kann ich das irgendwie selber auch alles für mich wieder erlangen und letztendlich sozusagen mit der Idee, danach auch möglichst wenig vom sozialen System abhängig zu sein, sondern in die Selbstständigkeit zu gehen.
Was würdest du denn Menschen raten, die gerade zu Pandemiezeiten unfreiwillig in eine Lebenssituation geraten sind, in denen ihnen von Ärztinnen oder PsychiaterInnen ein Psychiatrieaufenthalt nahegelegt wird? Welche alternativen Möglichkeiten gibt es da noch?
Das ist ein Dilemma, also insbesondere die Frage mit Alternativen. Und das ist auch einer der großen Gründe, wieso es das Weckler-Force gibt. Da ist nämlich so zunächst erstmal nur zwei Alternativen. In Deutschland gibt es ja Psychiatrie. Im Gegensatz zum Wahlfreiheit im Gesundheitssystem hast du bei Psychiatrie eben nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, mir geht es schlecht, ich brauche irgendeine Art der Unterstützung und mir gefällt zum Beispiel vielleicht nicht, wie die örtliche Psychiatrie arbeitet oder ich habe da schon Schlechtes gehört, deshalb probiere ich jetzt mal Angebot XY aus, sondern du wirst halt zu deiner Meldeadresse der zugehörigen Psychiatrie zugewiesen. Natürlich, dass es eigentlich wichtig ist, auch zu schauen, wie geht es ohne Psychiatrie, und das bedeutet, wie können eigentlich Communities sich gegenseitig stärken, wie ist es möglich, auch einfach Menschen mehr Raum zu geben, denen es nicht gut geht, das Selbstverständliche auch zu machen, darüber zu sprechen, wenn es einem Menschen mal nicht gut geht, so ein Tabu darüber zu heben und füreinander da zu sein, sich auch zu überlegen, wer kann für wen da sein, auch öfter tatsächlich einfach darüber zu sprechen, was brauche ich, wenn es mir nicht gut geht, was hat mir geholfen und wie wünsche ich, begleitet zu werden in Zeiten, wo ich vielleicht merke, dass ich für meinen Alltag viel zu überfordert bin, um den alleine zu bewältigen zu können.
In Deutschland werden ja jedes Jahr über 200.000 Bürgerinnen und Bürger gegen ihren Willen in Psychiatrien zwangseingewiesen. Bei freiwilligen Einweisungen sind es sogar circa 1 Million Menschen. Psychiatrien sind auch Wirtschaftsunternehmen und müssen für den Träger Umsätze und Gewinne auch erwirtschaften, nehme ich an. Einigen Menschen kann die Psychiatrie helfen, viele Menschen leiden aber auch unter dem System Psychiatrie und werden zum Teil über Jahre hinweg mit starken Medikamenten behandelt, mitunter ihre Lebenserwartung auch drastisch reduzieren kann. Welche Meinung hast du denn von der heutigen Psychiatrie in Deutschland und wie bewertest du den Aspekt der Wirtschaftlichkeit?
Grundsätzlich bin ich sehr entschlossen bezüglich meiner Meinung des psychiatrischen Systems, dass ich nach wie vor auch nach vielen Jahren im Weckler-Force tätig sein und in dieser politischen Bewegung, dass ich das Mindestmaß an Notwendigkeit in der psychiatrischen Versorgungslandschaft ist, dass eine Gewaltfreiheit gegeben ist. Das bedeutet, es ist ja auch vollkommen okay, dass es diese Art von Möglichkeit gibt, einen Ort aufzusuchen, wo auch ausgebildete Pflegekräfte, Ärztinnen, Psychiatern sind, die einen begleiten können oder auch so ein Umfeld anbieten können, von erstmal aus dem Alltag rauskommen, vielleicht erstmal sich ein bisschen zurückziehen. Aber das Mindestmaß muss eben sein, dass die Menschen selber entscheiden können über die Behandlung und auch über die Definition dessen, was eigentlich hilfreich ist. Das heißt, was nicht funktioniert, ist geschlossene Türen, Menschen zu verweigern, die Station zu verlassen, wenn sie nicht einsichtig sind in das, was halt eben als ihre Krankheit betitelt wird. Und auch dann natürlich so Sachen wie Zwangsmedikamentisierung und auch Fixierung, dass das auf jeden Fall abgeschafft werden sollte. Insgesamt bin ich tatsächlich kein großer Fan von dem psychischen System, sondern glaube, dass viel mehr notwendig ist, wieder so die gegenseitige Sorge umeinander aus so einem professionalisierten Umfeld herauszunehmen und eher zu schauen, wie Gemeinschaften abseits von Psychiatrie Communities aufbauen können, wo, wie gesagt, wir uns wieder umeinander kümmern, anstatt die emotionale Sorge und Arbeit füreinander zu professionalisieren.
Was ist denn der Kernpunkt deiner Psychiatriekritik oder eurer Psychiatriekritik im Weckler-Haus?
Die Kritik, die aus der Antipsychiatrie sich an dieses moderne System der Psychiatrie richtet, ist zum einen sehr deutlich, dass die Idee, die dahinter steht, dass eine psychische Krankheit etwas ist, was sich biomedizinisch auf den einzelnen Menschen reduzieren lässt, dass das nicht funktioniert. Also zum einen deutlich gesagt werden muss, dass das keine wissenschaftliche Grundlage hat, und das wird auch von der amerikanischen Psychiatrieorganisation, die den DSM, also den Katalog für die Katalogisierung der verschiedenen Diagnosen der Psychiatrie erstellt, die selber auch deutlich irgendwie nochmal bei der Veröffentlichung der 5. Ausgabe gesagt hat, okay, das ist jetzt das beste wissenschaftliche Werk, aber trotzdem gibt es hier keine einzige Diagnose, die sich mit biologischen Marker nachweisen lässt. Also das ist irgendwie wichtig festzustellen, dass es sicher irgendetwas im Körper stattfindet, wenn Menschen in einem bestimmten Zustand ist. Das ist immer so. Aber es lässt sich nicht reduzieren auf, das ist nur ein biologischer Prozess, sondern viel wichtiger ist zu sehen, in welcher sozialen Situation befinde ich mich. Habe ich gerade irgendwie Verwandtschaft, FreundInnen, Menschen, die für mich da sind? Bin ich in reichen, in armen Umfeld irgendwie? Habe ich irgendwie Einkommen? Habe ich eine gesicherte Wohnung? Und das alles schlägt sich auf mein Wohlbefinden aus. Und zum Zweiten gleichzeitig auch so die Frage von, wie werden eigentlich Menschen behandelt? Und da ist ja zumeist hauptsächlich die Behandlung die psychopharmakologische, was eben bedeutet, dass Menschen vor allen Dingen damit stillgesetzt werden bzw. beruhigt werden und zugleich aber nicht gut informiert werden über die Wirkung der Psychopharmaka. Und auch da müssen wir gar nicht so weit schauen in beispielsweise antipsychiatrische Kritik, sondern selbst die Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie hat schon vor knapp 10 Jahren in einem Memorandum gesagt, dass Antidepressiva genauso wirksam sind wie Placebos und Antipsychotika mehr schädlich als hilfreich. Also dass sozusagen da abgekehrt wird von der Behandlung mit Psychopharmaka, ohne gut zu informieren, sondern eher gesagt wird, ja, das kann vielleicht mal hilfreich sein, um zum Beispiel ein bisschen Ruhe zu finden, um sich vielleicht mal auszuschlafen, aber sie müssen das nicht ihr Leben lang nehmen, sondern das sollte ihre eigene Entscheidung sein.
Da würde ich mal kurz einhaken. Du hast gerade über Neuroleptika und starke Medikamente geredet. Also wie schätzt du denn Neuroleptika generell ein und wie bewertest du denn den Umgang mit diesen starken Medikamenten in deutschen Psychiatrien? Also werden die inflationär ausgegeben, um die Menschen ruhig zu stellen?
Ich habe selber tatsächlich mal in der geschlossenen Psychiatrie gearbeitet, bevor ich im Wecklaufhaus angefangen habe. Und da war es schon so, dass auf der Station, in der ich tätig war, was eine akut geschlossene gewesen ist, es die Standardbehandlung gewesen ist und zugleich bei jungen Menschen immer erst versucht worden ist, noch irgendwie durchaus eher durch Gespräche, eher durch einfach Menschen einen Raum und Zeit zu geben, zu schauen, wie sich die Situation verändert. Grundsätzlich ist es schon noch so, dass in der Psychiatrie meines Wissens nach die hauptsächliche Behandlung eben die Psychopharmaka darstellen. Und da gibt es ja auch praktisch einen Paradigmenwechsel seit der 3. Ausgabe des DSM weg von Psychoanalyse, Psychotherapie eben zu den psychopharmakologischen Behandlungsmethoden. Und da wiederum aber lässt sich auch sehen, dass zum einen innerhalb der letzten 10 Jahre kaum eine Erneuerung oder ein Durchbruch erzielt worden ist. Ganz im Gegenteil, die staatlichen Stellen haben sich zurückgezogen aus der Forschung von der Behandlung von sogenannten psychischen Erkrankungen mit Medikamenten, weil es keine Folge gibt. Und die Pharmaindustrie zieht sich da auch immer mehr raus, weil sie sich in den letzten Jahren mit großen Klagen konfrontiert sah und große Zahlungen leisten musste, weil zum Beispiel Nebenwirkungen verheimlicht worden sind. Also da passiert bei einem Psychopharmaka im Grunde keine starke Entwicklung. Zugleich ist aber auch klar, dass die neueste, letzte Generation der Psychopharmaka, dass die in den Nebenwirkungen zwar verschoben ist, aber grundsätzlich zum einen keinen größeren Gewinn, aber auch nicht weniger Schaden verursachen im Menschen. Also ich stehe dem grundsätzlich kritisch gegenüber, denke aber auch, und das ist eigentlich immer so für mich das oberste und wichtigste, der Leitgedanke sozusagen auch der Antipsychiatrie, dass die Selbstbestimmung der Menschen im Vordergrund stehen sollte. Wenn eine Person für sich entscheidet oder auch sagt, mir hilft das einfach, dann sollte es auch ermöglicht werden, dass diese Person den Zugang zu Psychopharmaka bekommt und die auch einnehmen kann, so wie sie diese nehmen möchte.
Patientenverfügung sind ja zum Beispiel eine Möglichkeit, sich der Zwangseinweisung zu widersetzen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist denn bei der Patientenverfügung denn generell zu beachten und wie bewertest du die Rechtssicherheit überhaupt einer solchen Patientenverfügung?
zum Beispiel so etwas wie die PAD-Verfüg von der Irrenoffensive, was immer speziell eine Patientenverfügung ist, wenn Mensch konfrontiert ist mit psychiatrischen Institutionen und was halt eben ausschließen soll, bestimmte Behandlungen. Und die war meines Wissens nach, bis vor kurzem zumindest, sehr nützlich, um Druck auch auszuüben auf die in der Psychiatrie Tätigen, auch zu sagen, ich habe hier ein Dokument, da ist mein Wille irgendwie nochmal festgeschrieben, am besten auch nochmal notariell beurkundet, am besten nochmal mit zwei Bevollmächtigten, die auch den Willen durchsetzen können. Aber rein rechtlich dem Gesetzestext für Patientenverfügung wird das so ein bisschen ausgehoben, weil halt eben davon gesprochen wird, dass Menschen, wenn sie eine Verfügung niederschreiben, im vollen geistigen Sinne da sein sollen und irgendwie auch ihren Willen ausdrücken können sollen, beziehungsweise damit so ein bisschen in die Richtung gegangen wird, dass halt eben angedeutet wird, dass Menschen mit sogenannten psychischen Erkrankungen das eben nicht mehr selber ausdrücken können, was ihr Wille ist.
Vielleicht als Abschluss nochmal, was ich bei dir herausgehört habe, ist auf jeden Fall, dass der Hauptunterschied zwischen dem Weglaufhaus und der klassischen Psychiatrie eher in einer gegenseitigen Rücksichtnahme von Bedürfnissen besteht. Viele kritisieren in der Psychiatrie zum Teil, dass von oben herab behandelt wird. Bei euch liegt also die Priorität auf einer Behandlung auf Augenhöhe. Was würdest du dir für die Zukunft des Weglaufhauses denn wünschen?
Das ist eine gute Frage und ein guter Punkt mit dem, was du sagst, von der Augenhöhe, weil das würde ich sehr stark bestätigen. Also das Weglaufhaus zeichnet sich auch nochmal dadurch aus, dass wir beispielsweise auch Transparenz innerhalb von unseren Strukturen anbieten. Das heißt, Menschen, die im Weglaufhaus mal gewohnt haben, können durchaus auch ein Praktikum machen. Einige Menschen, die im Weglaufhaus arbeiten, sind auch ehemalige BewohnerInnen. Der Großteil des Vorstands unseres Trägervereins besteht aus ehemaligen BewohnerInnen. Und da zeigt sich halt eben schon, dass sozusagen diese Augenhöhe besteht, aber auch gleichzeitig die Durchlässigkeit der Strukturen auch es ermöglicht, dass nicht nur die Menschen, die diese Einrichtung sozusagen betreiben oder angestellt sind, die Macht und die Entscheidungsmacht haben, sondern es durchaus auch möglich ist, da selber auch in diese Einrichtung zu arbeiten und auch die Kontrolle dessen, wie diese Arbeit getätigt wird, auch mit auszuüben. Und ich glaube, für die Zukunft von Antipsychiatrie Weglaufhaus, also ich glaube, das lässt sich nicht so ganz trennen von der insgesamten Gesellschaftskritik und es bräuchte mehr alternativen Einrichtungen und Formen der Unterstützung, zum Beispiel mit dem gleichen Konzept, mit dem antipsychiatrischen, auf die Selbstbestimmung der Menschen gerichteten, wo die Menschen auch ein bisschen länger wohnen könnten, wo nicht die Situation so eng ist wie im Weglaufhaus, wo auch die Kostenübernahme nicht so schwierig und so prekär, sondern Menschen einfach wissen, wie können sie erstmal sein. Auch da, wenn wir jetzt nicht so ganz an die revolutionären Ansätze gehen wollen, sondern eher so ein bisschen schauen, was kann sich so in der Tat ändern, finde ich wichtig, wie insgesamt in anderen so Social Justice Ansätzen im Grunde an so einen Abolish-Gedanken heranzutreten und sich zu überlegen, was braucht es eigentlich, um in einer Gesellschaft zu leben, wo Psychiatrie abgeschafft wird. Und da auch da müssen wir nicht so weit schauen. Es gibt zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation auch Berichte, wo ganz klar gesagt wird, dass es irgendwie gute alternative Ansätze gibt, die irgendwie auch erforscht sind, die wichtig sind, wo die biomedizinische Psychiatrie irgendwie nachhängt, überhaupt nicht sich dementsprechend, obwohl ratifiziert der UN-Behindertenkonvention, entsprechend sich daran gehalten wird. Und zum Beispiel wurde auch das Weglaufhaus erst dieses Jahr vom EU-Rat angefragt, dass wir aufgenommen werden in die Best-Practice-Beispiele. Und ich glaube, was es halt braucht, ist insgesamt ein gesellschaftliches Umdenken weg von wir müssen diese Menschen behandeln und ändern hin zu, wie kann eine Gesellschaft so gestaltet werden, dass alle darin einen Platz finden und auch mehr Kontrolle über ihr Leben, wie sie leben möchten, erhalten. Und das bedeutet halt eben konkret weg von Zwang, weg von Einsperren hin zu akzeptieren dessen, dass verrückte Verhaltensweisen, die ich nicht sofort verstehe, auch zu Menschen dazugehören und wir sie nicht wegtherapieren müssen, sondern eher uns fragen sollten, wie eine Gesellschaft so gestaltet werden kann, dass sie Teil sein können von dem, wie wir unsere Communities aufbauen.